Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem ersten Sonntag nach Ostern. Jeder von uns geht wahrscheinlich in diesen Wochen ganz unterschiedlich mit den Herausforderungen um und jeder hat auch seine ganz persönliche Art und Weise, damit umzugehen. Aber was eigentlich immer gut ist und was immer das Beste ist, dass wir mit Jesus reden, dass wir in der Bibel lesen und dass wir ihn dann bitten, dass er uns wirklich ein Wort für diese Zeit, für den Tag, für die kommende Woche gibt. Und das ist genau das, was wir jetzt tun wollen. Auf Gott hören, auf sein Wort hören. Und in dem Sinn möchte ich jetzt auch mit uns beten. Jesus, ja, so bitte ich dich einfach, dass du uns jetzt wirklich ein Wort gibst für unser Leben, für unseren Tag, für die kommende Woche, dass wir von dir hören, was wichtig ist, was uns wirklich auch weiterbringt im Alltag. Danke, dass du jetzt bei einem jeden von uns bist, wo er auch immer ist und wie es ihm auch immer geht. Danke für die technischen Möglichkeiten, die wir haben an dieser Stelle, dass wir einfach so auf diese Art miteinander jetzt verbunden sein können und miteinander auf dich und auf dein Wort hören können. Vielen Dank dafür. Amen. Der Abschnitt für die Predigt heute ist eine Nuss. Ich weiß nicht, wer diese Redewendung kennt. Man redet ja davon, dass man eine Nuss zu knacken hat, wenn irgendwie eine Situation oder wie jetzt dieser Predigttext einfach sehr herausfordernd ist. Und ich einfach hoffe, dass ich wirklich alle Details beachtet habe und auch die wichtigen Details jetzt weitergebe. Aber unser Abschnitt ist auch deshalb eine Nuss, weil es das Vordergründige gibt, das, was so auf den ersten Blick sichtbar ist, die Schale eben, und weil es darüber hinaus aber auch noch einen Kern gibt. Das, was man eigentlich will, wenn man eine Nuss knackt, die Schale ist gut, die Schale kann man auch weiterverwenden, wenn man das will, auch wenn das heutzutage die Menschen nicht mehr so im Blick haben, aber mit der Schale könnte man auch wirklich viele gute Dinge tun. Aber das, was wir wahrscheinlich alle in erster Linie wollen, wenn wir Nüsse knacken, ist an diesen Kern ranzukommen. Das ist eigentlich das, was wirklich den Nährwert hat, was uns tatsächlich ernährt. Und so gibt es auch bei diesem Bibeltext von heute, bei dem Predigtabschnitt, so eine Schale, die gut ist. Und es gibt den eigentlichen Kern. Das, was in dem Fall vielleicht sogar noch ein Tick besser, ein Tick wichtiger ist. Und so lasst uns diese Nuss anschauen und versuchen, sie zu knacken, versuchen zu überlegen, wie wir sowohl von der Schale, aber dann viel mehr noch von dem Kern profitieren können. Und ich lese uns den Predigtabschnitt aus Matthäus 12, die Verse 1 bis 14. Matthäus 12, Vers 1 bis 14. Da lesen wir: Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu Jesus: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Jesus aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in den Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sag euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen damit sie ihn anklagen konnten. Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wir haben die Schale und den Kern, also zwei Punkte. Punkt 1 ist die Schale, die Frage nach dem Sabbat. Die Frage nach dem Sabbat. Was ist am Sabbat, am siebten Tag der Woche erlaubt und was nicht? Ich bleibe für den Moment mal noch bei der Bezeichnung Sabbat. Wer mit dem Wort nichts anfangen kann, das, was für uns Christen der Sonntag ist, ist für die Juden der Sabbat. Dieser siebte Tag der Woche war ein von Gott verordneter Ruhetag. Und die Frage stand dann natürlich irgendwann im Raum: Was ist Ruhe und was ist dann eventuell schon Arbeit? Diese Gesetze zum Sabbat galten damals mit als die wichtigsten Gesetze, die es überhaupt gab. Wenn man in den 5 Büchern Mose liest, in den ersten 5 Büchern der Bibel, dann begegnet man immer und immer wieder diesem Sabbatgebot. Und das hat einen tiefen Sinn. Denn der Sabbat war die Oase des Gläubigen, die ihm die Möglichkeit gab, Zeit mit Gott in einer intensiveren Art und Weise zu verbringen. Gott weiß, wie schwer uns das fällt, an normalen Arbeitstagen uns diese intensive Zeit wirklich mit ihm zu nehmen. Und wir sollen das jeden Tag aufs Neue versuchen, uns wirklich diese intensive Zeit mit Gott zu nehmen. Aber Gott gibt uns eben auch diesen siebten Tag, diesen Ruhetag, an dem wir dann wirklich, weil wir nicht arbeiten müssen, in besonderer Art und Weise Zeit für ihn und mit ihm haben. Und Gott wusste von Anfang an, dass es ohne diesen Ruhetag für den Menschen wirklich schwer wird, die Beziehung zu Gott zu halten. Und wir ahnen wahrscheinlich alle, wenn wir ehrlich sind und zurückschauen auf unseren Alltag, wie viel Weitsicht da drin steckt, dass Gott uns diesen Ruhetag gibt, damit wir unsere Beziehung zu Gott pflegen können. Und wir spüren wahrscheinlich auch instinktiv, dass es jetzt weniger um diese Frage geht, ob ich jetzt am Sabbat einen Apfel pflücken darf und den essen darf oder ob dieses Apfelpflücken dann schon Erntearbeit ist und das darf man ja nicht an einem Sabbat. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, Zeit mit Gott zu verbringen, in besonders intensiver Art und Weise. Aber es war dann damals eben leider doch auch zu dieser reduzierten Diskussion geworden, ja, was darf man am Sabbat und was darf man nicht, wie viele Schritte darf man noch spazieren gehen und wie viel nicht. Und ich will an dieser Stelle nicht weiter auf die damalige Auseinandersetzung eingehen, sondern will gleich diesen großen Schritt in unsere heutige christliche Zeit machen. Zum einen hat sich bei uns in der christlichen Welt der Sonntag durchgesetzt. Das ist der Auferstehungstag. Jetzt haben wir gerade Ostern hinter uns und Ostern war ein Sonntag. Und wir können dann schon in Apostelgeschichte 20, Vers 7 zum Beispiel lesen: Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Da ist es der erste Tag der Woche, also der Sonntag nach unserer Benennung und nicht mehr der Sabbat, der siebte Tag. Und es gibt auch im Alten Testament schon genug Hinweise, dass Gott nicht irgendwie einfach nur ein Formalist ist, der stumpfen Gehorsam von uns will, sondern es geht ihm um Inhalte und es geht ihm auch an diesem Sabbat um Inhalt, nämlich darum, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir das als Christen am Sonntag tun und nicht mehr am Sabbat, dann ist das für ihn auch völlig in Ordnung. Im Neuen Testament heißt es dann auch in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Oder in Römer 14, Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wir haben grundsätzlich eine ganz große Freiheit im Blick auf den Ruhetag. Jesus sagt mal in einer vergleichbaren Situation, in Markus 2, Vers 27 kann man das nachlesen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist für uns da. Oder aus christlicher Sicht eben, der Sonntag ist für uns da. Der Sonntag soll uns gut tun. Der Sonntag soll zu unserem Besten dienen. Die spannende Frage ist an der Stelle nur, wissen wir eigentlich, was gut für uns ist? Wissen wir wirklich, was das Beste für uns ist? Ich glaube, aus meiner Jugendzeit so einen Werbespruch ganz tief abgespeichert, also offensichtlich eine gute Werbung, sie hat funktioniert. Ich kenne den Spruch heute noch und der heißt, was gut für mich ist, das weiß ich selbst am besten. Ich glaube, es war eine Margarine, aber ist egal. Was gut für mich ist, das weiß ich selbst am besten. Das ist eine Lüge. Dieser Satz ist eine Lüge. Eine attraktive Lüge, aber es bleibt eine Lüge. Dafür leben auch viel zu kluge Menschen viel zu ungesund, als dass wir wirklich so überzeugt davon sein können, im Tiefsten selber am besten zu wissen, was gut für uns ist. Was gut für mich ist, das weiß Gott am besten. Das ist die Wahrheit. Was gut für mich ist, das weiß Gott am besten. Und jetzt sagt Gott in seinem Wort, und jetzt nehme ich einen Vers, der mich in den letzten 12 Monaten begleitet, der mir immer wieder an verschiedenen Stellen begegnet und mich immer wieder neu herausfordert und ermutigt. Da sagt Gott in Jesaja 40, Vers 31, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Das ist die Wahrheit. So sagt es Gott in seinem Wort. Und jetzt können wir uns angucken, was wir sonntags machen. Wir schlafen lange oder zumindest länger. Wir essen in der Regel zu viel. Wir gehen spazieren. Wir jagen irgendwelche Schnäppchen im Internet. Wir gucken fern oder Netflix oder YouTube. Treffen uns mit Freunden, machen Ausflüge. Im Moment natürlich nicht, aber normalerweise würden wir das so, so gerne tun. Irgendwo hinfahren, irgendwo wandern gehen. Und zerstreuen uns mit diesem oder jenem. Ja, wir gucken gerade alle diese Predigt. Sogar ich gucke gerade diese Predigt, faszinierend. Und das ist hoffentlich hilfreich. Aber ich bin überzeugt, dass Gott dir diesen Ruhetag heute, diesen Sonntag, für mehr Zeit mit ihm gegeben hat, als nur für diese Predigt. Und selbst wenn es ein kompletter, normaler Gottesdienst wäre, hätte er dir diesen Sonntag für mehr gegeben als nur diesen Gottesdienst. Der Gottesdienst bietet dir nur bedingt Raum dafür, wirklich mit deinen Anliegen, mit deinen Sorgen, mit deinen Gedanken zu Gott zu kommen. Und er bietet dir auch nur bedingt den Raum dafür, dich wirklich mit den Fragen vertieft zu beschäftigen, die du wirklich hast. Mit der Frage, dich vertieft zu beschäftigen, die dir dein Arbeitskollege vielleicht in der Woche über Gott gestellt hat. Wie sehr nutzt du den Sonntag, um wirklich in diesem Vertrauen in deinen Herrn Jesus zu wachsen? Um in diesem Vertrauen zu Gott zu wachsen? Wann hast du das letzte Mal an einem Sonntag über den Gottesdienst hinaus eine Stunde, zwei Stunden Zeit mit Gott verbracht, im Gebet und im Bibellesen? Dieses Gottvertrauen, die dem Herrn Vertrauen schöpfen, neue Kraft, dieses Gottvertrauen kommt nicht mit einem Fingerschnipsen oder mit einem Stoßgebet. Manchmal vielleicht schon, aber normalerweise nicht, zumindest bei mir nicht. Ich muss mir dann schon 20, 30, 40 Minuten Zeit nehmen und wirklich das Gespräch mit Jesus suchen und ihn wirklich bitten, mir einfach neu zu zeigen, dass er da ist, dass er mich hört, dass er mir Gedanken gibt, Impulse gibt, meine Gedanken ordnet. Ich erlebe es übrigens immer wieder in der Praxis, am Sonntag oder manchmal auch, wenn ich unter der Woche mal freie Zeit habe, wo ich wirklich mal machen kann, was ich möchte, dass ich immer wieder den Impuls habe, irgendwie meine Zeit zu vernichten, ja, mit irgendwelchen Filmchen auf YouTube zum Beispiel. Und dann wird mir das bewusst, oh, jetzt habe ich gerade Lust darauf, meine Zeit zu vernichten. Und eigentlich sollte ich doch Lust auf was ganz anderes haben. Und manchmal schaffe ich es dann tatsächlich, mit Jesus zu reden und Jesus zu bitten und zu sagen, Jesus, ich stehe jetzt gerade kurz davor, meine Zeit irgendwie zu verplempern. Und jetzt wünsche ich mir einfach von dir, dass du mein Herz auf irgendwas lenkst, was mir wirklich weiterhilft. Dass ich irgendwas tue, was wirklich unsere Beziehung stärkt. Und sei es, dass du mir irgendwie eine Predigt dann zeigst auf YouTube, die ich anhören soll. Und auch anhören möchte in dem Moment, dass ich wirklich Freude daran habe. Und dann erlebe ich immer wieder, dass Gott das wirklich schenkt. Ja, dass er meine Lust verändert und ich nicht irgendwie Lust auf was relativ Sinnfreies habe, sondern auf einmal wirklich Lust habe, mich mit Gott auseinanderzusetzen, mit irgendwelchen biblischen Gedanken oder einfach Freude daran habe, mit ihm zu reden. Versucht es doch einfach mal beim nächsten Mal, wenn du wieder davor stehst, deine Zeit für irgendwas zu verschwenden, ich sag's mal gerade so. Einfach Gott darum zu bitten, dass er dir genau in dem Moment die Freude schenkt, was wirklich mit ihm gemeinsam zu machen. Ich hoffe, ihr merkt, dass es nicht um irgendein Gesetz geht, um irgendeine neue Gesetzlichkeit, was diesen Sonntag angeht, ja, sondern dass es wirklich darum geht, einfach Gott zu begegnen und das wirklich auch mit einer Freude, die da drin steckt. Ja, es geht einfach darum, immer wieder zu entlarven, wo ist es der alte Mensch, der mich hier gerade steuert, der mich dazu bringen will, irgendwas zu machen und am Ende gehe ich am Sonntagabend ins Bett und der Sonntag ist mir wieder zwischen den Fingern zerronnen. Ja, und genau das tagsüber zu entlarven und sich dann von Gott diesen neuen Menschen schenken zu lassen an diesem Tag, der wirklich Freude daran hat, Gott zu begegnen, in der Bibel zu lesen, mit Gott zu reden. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, streck dich da ganz neu nach aus im Gebet, dass Gott dir genau das schenkt. Und wenn jetzt gerade Menschen zuhören, die Jesus Christus noch gar nicht so kennen als ihre Kraftquelle und für die aber so eine Kraftquelle wirklich hilfreich wäre, vielleicht sogar gerade in der jetzigen Zeit, dann möchte ich diesen Personen wirklich Mut machen. Suchen Sie doch einfach mal einen ruhigen Ort auf. In der Wohnung oder vielleicht auch in der freien Natur, wenn das Wetter das zulässt. Und versuchen Sie, mit Jesus zu reden, ins Gespräch zu kommen. Bitten Sie Jesus, dass er sich Ihnen zeigt, dass Sie ihn besser kennenlernen. Und dann bitten Sie Jesus auch darum, dass er Ihnen das zeigt, was bisher die Beziehung blockiert. Ja, was dem im Weg steht, dass Jesus diese Kraftquelle sein kann. Und dabei könnte dann aber auch der zweite Punkt schon ein wenig helfen. Denn es gibt, wie gesagt, noch eine tiefere Ebene in diesem Abschnitt. Punkt 2, der Kern, die Frage nach Jesus. Es geht um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, hier bei diesem Abschnitt zu sagen, was die Pharisäer eigentlich wirklich von Jesus wollen. Wir wissen, dass es unter den Rabbis damals, also den jüdischen Lehrern, keine totale Einigkeit darin gab, was es jetzt am Sabbat, was man wirklich am Sabbat tun durfte und was nicht. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Und es scheint auch klar zu sein, dass diese beiden Beispielsituationen, dieses Ehren, Rausreißen und Essen auf der einen Seite und die Heilung auf der anderen Seite, dass das beides wirklich Grenzfälle sind. Ich will nur auf ein paar Details kurz eingehen an der Stelle. Grundsätzlich durften die Jünger diese Ehren rausreißen. Das war in Ordnung, auch wenn es nicht ihr eigenes Feld war. Das hat das Gesetz erlaubt, wenn man eben eine gewisse Not hatte. Und das ist aber tatsächlich jetzt auch schon wieder etwas Besonderes, nämlich dass die Jünger am Sabbat Hunger haben. Und hier geht es wirklich um einen sehr großen Hunger. Das sollte am Sabbat eigentlich nicht sein. Gott will, dass man am Sabbat satt und fröhlich ist. Und manche Ausleger sagen, dass es eigentlich die Aufgabe der Pharisäer gewesen wäre, etwas gegen diesen Hunger zu tun. Die Situation ist also gar nicht so klar. Und dann schauen wir uns die Heilung an. Wenn man die als Arbeit im ärztlichen Sinne betrachten würde, dann lasst uns schauen, was macht denn Jesus eigentlich konkret? Er sagt nur einen einzigen Satz: Streck deine Hand aus. Ja, es gibt keine Untersuchung, es gibt keine Diagnostik, es gibt kein Gebet, es gibt auch kein: Du bist geheilt, du bist gerettet, dein Glaube hat dich gerettet, alles das gibt es nicht. Es gibt nur einen Satz: Streck deine Hand aus. Für eine echte Sabbatdiskussion reicht das eigentlich nicht aus, beziehungsweise Jesus wäre relativ einfach aus dieser Diskussion rausgekommen. Aber was macht Jesus tatsächlich? Vor allem im ersten Teil, also bei dieser Frage nach dem Ehren rausraufen. Erstens, er stellt sich mit dem großen König David auf eine Stufe. In Vers 3 und 4. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Vers 3 reicht eigentlich schon. Ja, er stellt sich mit David auf eine Stufe, mit diesem großen König. Dann sagt er zweitens, dass er, Jesus, größer ist als der Tempel. In Vers 6. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Es gab damals einen einzigen Ort, wo man sein Leben mit Gott in Ordnung bringen konnte. Einen einzigen Ort. Und Jesus sagt, ich bin größer als dieser Ort. Ich bin wichtiger, ich bin besser als dieser Ort. Es war ein Skandal aus damaliger Sicht. Drittens, Jesus benutzt ein Zitat aus dem Alten Testament und indem er das zitiert, wirft er den Pharisäern mangelnde Erkenntnis vor und er wirft sie in einen Topf mit den schlimmsten Sünden, die hunderte Jahre vorher passiert sind. Ja, in Vers 7. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Ja, die Zeit reicht nicht aus, um hier alle Details zu entfalten, was Jesus mit diesem Zitat letztlich den Pharisäern alles an den Kopf wirft. Aber er stellt sie massiv in den Bereich der Sünde und in den Bereich von Gottes Gericht. Und viertens bezeichnet sich Jesus als Menschensohn und als Herrn des Sabbats in Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und damit nimmt er auch für sich in Anspruch, dass er Gott ist. Das steckt damit drin. Er ist der Gott Israels und er ist das Gesetz. Und dieser Anspruch, den Jesus hier vertritt, dieser Anspruch ist letztlich dann auch der Grund, warum sie überlegen, Jesus zu töten und wie sie ihn töten können. Da geht es nicht um die Heilung am Sabbat, sondern da geht es genau um diesen Kern. Wer ist eigentlich Jesus? Was hat er da für einen Anspruch? Ja, Jesus macht aus dieser Sabbatdiskussion ein Bekenntnis, wer er eigentlich ist. Er ist der rechtmäßige Thronerbe von David. Er ist der König Israels. Er ist der ewige König, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er ist der zukünftige Richter der Welt. Er ist größer und wichtiger als der Tempel, weil er nicht nur eine Wohnung für Gott ist, sondern weil er selber Gott ist, in sich. Er ist der Menschensohn. Er ist der Herr des Sabbats. Er ist das Gesetz. Er definiert die Gebote. Er ist Gott. Das ist Jesus. Das ist sein Anspruch. Und alles das ist er das alles für dich und bei dir in deinem Leben? Ist er wirklich dieser einzigartige Gott? Ist er wirklich dein König? Ist sein Wort dein Gesetz? Darf er mit dir tun, was er will, obwohl du vielleicht was ganz anderes willst? Darf Gott uns einem Virus aussetzen und dieses Virus und dessen Folgen für seine Ziele benutzen? Darf er das? Das Wort verherrlichen beinhaltet ja zumindest im Deutschen, dass eine Herrschaft dann auch gezeigt wird, dass sie sichtbar ist. Da ist jemand wirklich herrlich, da ist jemand als Herr wirklich zu sehen. Und in dem Sinne frage ich uns, frage euch und frage auch mich selber, wie mache ich das sichtbar, dass Jesus König ist, dass er Gott ist, dass er Priester ist und dass er mehr ist als ein Tempel, dass er einfach alles ist. Und darum sollten wir im Gebet viel mehr ringen, ja, die Herrschaft von Jesus im Alltag wirklich zum Ausdruck zu bringen. Ich persönlich bin beim Beten immer sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite bete ich sehr viel für Personen in meinem Umfeld, für ihre Probleme, für ihre Krankheiten oder jetzt auch für die verschiedenen Corona-Herausforderungen, dass Gott wirklich konkret solche Schwierigkeiten beseitigt. Dass er zeigt, dass er der Herr ist, indem er diese Schwierigkeiten einfach wegfegt. Dafür bete ich. Aber manchmal fühle ich mich im Gebet dann auch gehalten innerlich und bete nur, in Anführungsstrichen, Herr, verherrliche dich in dieser Situation. Verherrliche dich in dieser Situation. Ich möchte nicht einfach nur eine schnelle Problemlösung von Jesus, sondern ich wünsche mir, dass in all dem, was passiert, die Herrschaft Jesu zum Ausdruck kommt. Und dann fällt mir zum Beispiel Hiob ein und das, was er gesagt hat, nachdem es ihm so richtig schlecht ging. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das verherrlicht Jesus. In meinem Leben kann ich mich der Herrschaft Jesu anvertrauen und ich kann seine Herrschaft ausrufen, obwohl es mir vielleicht äußerlich ganz schlecht geht. Ich möchte nicht nur für eine schnelle Problemlösung bitten, ja, sodass es allen einfach wieder gut geht, aber womöglich niemand mal wirklich ganz neu nach Jesus gesucht und gefragt hat. Ich möchte dafür beten, dass Jesus als dieser Gott und König und Herr und Herrscher erkannt wird. Dass er sich verherrlicht, als Herr wirklich zu sehen ist. Und dass er vor allem in meinem Leben als Herr erkennbar ist. Da gibt es noch viel Wachstumsbedarf. Und Gott sei Dank fängt das aber genau damit an, dass ich erkennen muss, aber auch erkennen darf, dass ich immer wieder mein eigener Herr bin, dass ich Jesus degradiere, dass ich sündige. Und der erste Schritt unter die Herrschaft Jesu ist immer, dass ich meine Sünde vor ihm eingestehe, dass ich ihn um Vergebung bitte, dass ich aus diesem unendlichen Schatz seiner Gnade empfange, den er mit seinem Tod am Kreuz, mit seinem stellvertretenden Tod am Kreuz für die Sünde der ganzen Welt für uns erwirkt hat. Ja, wir kommen ja gerade von Karfreitag her, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus stellvertretend für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Bevor Jesus mein Herr sein möchte, möchte er mit seiner Gnade und seiner Vergebung mein Diener sein. Ja, und mir meine Sünde vergeben. Er möchte mir ein neues Leben schenken durch diese Vergebung und dadurch mein Vertrauen gewinnen. Ja, weil ich dadurch erkenne, er meint es wirklich gut mit mir. Er will wirklich das Beste für mich. Er will mich nicht nur irgendwie unterhalten, sondern er will mich retten. Er will meine Zukunft, mein Leben, er will eine Ewigkeit für mich. Und dafür hat er den Preis bezahlt. Nicht ich muss dafür irgendwas zahlen, sondern er hat für mich gezahlt. Ja, und dann aus diesem Vertrauen heraus, dass ich auf einmal erkenne, Mensch, Jesus meint es wirklich gut mit mir und Jesus weiß wirklich am besten, was gut für mich ist und was ich brauche. Aus diesem Vertrauen heraus dann auch auf ihn zu hören, wenn er sagt, Mirko, und jetzt mach bitte das oder lass bitte jenes oder beides. Ja, es geht darum, von Jesus immer mehr Liebe und Vergebung zu empfangen und ihn so immer besser kennenzulernen und dann aus dem Vertrauen heraus unter seine Herrschaft zu kommen, unter seine Herrschaft zu leben und dabei anderen Menschen zu zeigen, dass es für mich wirklich das Beste ist, sich dieser Herrschaft von Jesus zu unterstellen. Und der Sonntag ist eine der besten Möglichkeiten, um genau in diesem Sinne in der Beziehung zu Jesus zu wachsen und einfach mehr Zeit mit ihm zu verbringen und ihn so immer besser kennenzulernen. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass uns das immer mehr gelingt und immer besser gelingt, Zeit mit dir zu verbringen, mit deinem Wort zu verbringen, auf dich zu hören, mit dir zu reden und dich so immer, immer besser kennenzulernen. Und dann immer mehr auch zu merken, wir können dir vertrauen in allem, was du tust, in allem, was du nicht tust, in allem, was wir bekommen und auch in allem, was wir nicht bekommen oder in allem, was uns genommen wird. Bist du an unserer Seite und gibst uns das Beste, was wir brauchen, gibst uns das, was wir brauchen, um durchzuhalten. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Zeit noch viel mehr nutzen, um dich in diesem Sinne kennenzulernen und dass uns das vor allem auch am Sonntag immer besser gelingt. Amen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Woche. Gott mit euch.